Ja, herzlichen Dank für die Einladung hier nach Hannover. Ihr habt mir ein gewaltiges Thema gegeben. Zwei Kapitel, Matthäus 8 und 9. Und wenn wir die jetzt vorlesen würden, gemeinsam, dann hätten wir schon die Dreiviertelstunde, die mir bleibt, etwa gefüllt. Und ihr habt sicher Verständnis, wenn wir das nicht tun. Ich werde auf einzelne Verse eingehen oder versuchen. Es wird ein sehr, sehr trockener Vortrag sein. Macht euch schon mal drauf gefasst. Man kann unmöglich in 45 oder 50 Minuten, ich habe gestern schon eine halbe Stunde überzogen, heute werde ich mich beschränken auf eine Viertelstunde zu überziehen, hier die Fülle dieser beiden Kapitel irgendwie auch nur anzudeuten. Aber wir wollen das Beste daraus machen, und wenn der Herr das schenkt, was gerade gesungen wurde, dass er zu uns redet und dass er uns aussendet, das sind ja die zwei großen Anliegen dieser Kapitel, die heute vor uns stehen, zu uns reden und dann uns aussenden, das wäre natürlich ganz großartig. Ja, ich werde versuchen, den Text so ein bisschen zu erläutern. Ich werde hin und wieder auch einen Hinweis auf Bücher von mir geben. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig. Aber ich will auch versuchen, dass wir einigermaßen die Zeiten einhalten, damit wir auch gerne zum zweiten und auch zu den anderen Vorträgen wiederkommen. Also Matthäus 8 und 9 im Überblick. Ihr habt das ja in euren Mappen teilweise auch vor euch. Ich weiß nicht, ob ihr das Dresdner grüne Gewölbe kennt. Da kann man die umfangreichste Kleinodiensammlung Europas besichtigen. Das ist die Schatzkammer der sächsischen Fürsten und Könige mit über 4000 Objekten der Juwelier- und Schmiedekunst. Man braucht Tage, um alles ein bisschen anzuschauen und zu betrachten. Warum sage ich das? Der Titusbrief hat 45 Verse. Und um die vielen Kleinodien in diesem Brief zu beleuchten, hat unser lieber Pastor Wolfgang Nestvogel 8 Stunden Zeit gehabt, um darüber zu predigen. Und mir gibt man heute 90 Minuten, also 1,5 Stunden, über 72 Verse etwas zu sagen in Matthäus 8 und 9, sozusagen im Schnelllauf. Ich komme mir vor wie ein Museumsführer, der die erwartungsvollen Besucher zu einem Sprint durch die grünen Gewölbe in Dresden jagen soll. Aber in diesen beiden Kapiteln, Matthäus 8 und 9, da geht es ja um viel mehr, als dass man die Trinkschale Iwans des Schrecklichen betrachtet. Das kann man da im Vorzimmer machen in Dresden. Oder den Siegelring und Trinkbecher von Martin Luther. Oder den sächsischen Weißen, so habe ich gelesen, den weltweit größten Saphir von 648 Karat. Ich habe keine Vorstellung, was das ist. Und es ist wirklich schade, dass wir nur auf einige wenige Kleinode in diesem Kapitel ein wenig Licht werfen können. Aber ich hoffe natürlich sehr, dass wir anregen können, diese Verse und diese gewaltigen Kapitel etwas näher zu studieren. Ich muss sagen, beim Nachdenken darüber ist mir immer mehr eingefallen, aufgegangen, und ich verstehe jetzt noch ein klein wenig davon, wie schön das in der Ewigkeit sein wird, wenn wir da die ganzen Tiefen des Wortes Gottes vielleicht noch mehr kennenlernen werden. Die einzigartige Struktur des Matthäus-Evangeliums brauche ich euch sicherlich nicht vorstellen. Das habt ihr wahrscheinlich schon in den vergangenen Jahren ausführlich behandelt. Ich erinnere nur ganz kurz daran, hier im Matthäus-Evangelium haben wir den Herrn Jesus aus einer ganz besonderen Perspektive beleuchtet. Gott gebraucht den Matthäus, um den Herrn Jesus aus den verheißenen Messias, aus dem König Israels vorzustellen. Deswegen eine ganz besondere Seite unseres Herrn Jesus wird hier vorgestellt. In den ersten 4 Kapiteln seine Geburt und sein erster Auftritt in der Öffentlichkeit, auch unter diesem Gesichtspunkt der König kommt, dann die Bergpredigt, sein Regierungsprogramm, Kapitel 5 bis 7, und dann haben wir jetzt diese beiden Kapitel vor uns, die mächtigen Wunder und Taten des Königs, des Messias und die verschiedenen Reaktionen der Menschen. Und dann ab heute Nachmittag hören wir dann etwas über die Berufung, Aussendung der 12 Gesandten, der 12 Apostel, wie Schafe unter die Wölfe, mit ganz deutlichen Instruktionen für ihren Auftrag, das Kommen des Königs oder den König vorzubereiten. Ja, diese beiden Kapitel 8 und 9 heute Vormittag, da geht es um die Wunder und die Taten des Herrn. Und sie beginnen und enden mit dem Hinweis auf eine große Volksmenge, die ihm folgt. Das ist ganz interessant. In Kapitel 8, Vers 1, da haben wir ja vorher die gewaltige Bergpredigt gehabt. Und dann lesen wir, als er von dem Berg herabgestiegen war, folgte ihm eine große Volksmenge. Und diese Kapitel enden dann auch damit, in Vers 36, dass der Jesus diese Volksmenge gesehen hat und innerlich bewegt wurde. Darauf werde ich dann in den zweiten Vortrag heute Vormittag eingehen. Und ich hoffe und wünsche, dass der etwas praktischer auch in unser Leben dann hineinspricht. Also eingerahmt sind die ganzen Taten und Wunder des Herrn Jesus von dieser Bemerkung, dass es hier um eine große Volksmenge geht. So, jetzt einige Beobachtungen aus diesem Kapitel. Also ich werde nur einige Kleinodien hier vorstellen können. Es werden insgesamt 9 Wunder, 9 Heilungen beschrieben. Und davon geschehen 7 Heilungen an einzelne Personen. Dann 2 Heilungen an je 2 Personen. Und dann gibt es noch 2 kurze Bemerkungen über die Heilung vieler Krankheiten und Dämonenaustreibungen, ohne dass sie jetzt näher beschrieben werden. Also ihr merkt schon, dass wir hier in den beiden Kapiteln eine geballte Ladung von Aktivitäten unseres Herrn, von Wunder und Zeichen vor uns haben. Aber es werden uns nicht nur diese Krankheiten beschrieben, sondern wir finden auch 8 Bereiche, in welchen die Macht und die Autorität des Herrn oder des Messias deutlich wird. Und die möchte ich kurz aufzählen, die habt ihr auch auf euren Blättern. Erstens die Macht über die verschiedenen Krankheiten der Menschen. Und da sind 6 Krankheiten, die genau beschrieben werden. Einmal der Aussatz, damit fängt es an. Dann Fieber, der Schwiegermutter des Petrus. Dann finden wir einen Gelähmten. Dann finden wir die blutflüssige Frau. Dann finden wir Blindheit. Und dann finden wir jemand, der stumm ist. Und diese Krankheiten hat der Jesus geheilt. Die werden hier mehr oder weniger ausführlich beschrieben. Das Zweite, was wir hier finden, ist, dass der Jesus nicht nur Macht hat über die Krankheiten, sondern auch über Dämonen. In Kapitel 8, Vers 16, da lesen wir, dass der Jesus die Geister, die Dämonen mit einem Wort ausgetrieben hat, und er heilte alle Leidenden. Und da wird das so deutlich, welche eine Autorität der Jesus hat über die Dämonen. Und da haben wir 2 Beispiele für. In Kapitel 8, Vers 28 und folgende und auch in Kapitel 9, Vers 32 und 33. Und die Reaktion der Volksmenge ist, niemals wurde so etwas in Israel gesehen. Also eine ganz erstaunliche Demonstration der Macht des Herrn Jesus. Dann drittens, er hat auch Autorität und Macht über Menschen und er weist, wie es scheint, 2 ab, die ihm nachfolgen wollen, aber die Konsequenzen scheuen. Da werden wir im zweiten Vortrag kurz darauf eingehen, in 8, Vers 19 bis 22. Einmal ein Theologe, ein Schriftgelehrter, eine große Seltenheit, dass solche Theologen Jesus nachfolgen möchten, und einer, ein namenloser Jünger, der uns nicht näher genannt oder erklärt wird. Also Autorität über Menschen. Dann viertens, Autorität oder Macht über Naturgewalten. 8,23 bis 27, die Stillung des Sturmes. Fünftens, Macht über Sünde, beziehungsweise Macht, Sünden zu vergeben. Er spricht zu dem Gelähmten in Kapitel 9, Vers 2, sei guten Mutes, Kind, deine Sünden sind vergeben. Ganz erstaunliche Autorität des Herrn zur Verwunderung der anwesenden Pharisäer und Schriftgelehrten. Dann sechstens, Macht über religiöse Traditionen. Da würde ich natürlich sehr gerne mal Vortrag darüber halten, aber die Zeit erlaubt mir das hier nicht. Der Jesus pflegte Gemeinschaft mit Zöllnern und Sündern und relativiert die jüdische Sitte des Fastens in ganz ausdrücklichen Bildern. Also Macht über religiöse Traditionen. Siebtens, Macht über den Tod. Am Beispiel der Tochter des Synagogenvorstehers aus den anderen Evangelien wissen wir, das war Jairus. Der wird aber hier nicht mit Namen genannt. Das ist auch ganz interessant. Wir finden hier gar nicht so viele Namen, weil es hier um den König geht, den Herrn Jesus geht. Während im Lukas-Evangelium werden uns mehr so die menschlichen Bedürfnisse und Umstände dieser Personen geschildert. Lukas als Arzt hat den Auftrag, diese Seite zu betonen. Und der nennt natürlich auch die Namen und alles, was mit der Person oder vieles, was mit der Person in Verbindung steht. Hier geht es um den Herrn. Dann achtens, er hat die Autorität oder Macht, Diener oder Arbeiter in die Ernte auszusenden. Und das wird dann das Ende meines zweiten Vortrags sein. Und dann geht es ja da auch um uns persönlich. Also das sind auch nur so ein paar Andeutungen, worüber man mal nachdenken kann, welche Autorität der Jesus hier ausübt in diesen beiden Kapiteln, wie diese Autorität beschrieben wird. Dann habe ich entdeckt, dass wir auch 8 Reaktionen auf diese Macht und Autorität des Herrn in diesen beiden Kapiteln finden können. Als erstes in Kapitel 8, Vers 27. Was ist das für einer, dass auch die Winde, der Sturm und der See ihm gehorchen? Also das Erstaunen der Menschen oder der Jünger, die das alles mitbekommen haben, über die Autorität des Herrn. Die zweite Erwähnung in Vers 34, Kapitel 8. Die Menschen der Stadt oder der Gegend Gadara, nachdem sie gesehen haben, wie die beiden Besessenen befreit wurden, wie reagieren sie? Sie baten ihn, dass er, also der Jesus, aus ihren Grenzen weggehe. Und er ging. Das ist also eines der Kapitel im Neuen Testament, die mich zutiefst erschüttern, dass der Jesus die Bitte dieser Menschen erfüllt. Sie wollen ihn nicht haben. Sie weisen ihn aus und er geht. Und das ist natürlich auch eine Lektion für jeden von uns. Der Jesus drängt sich niemand auf. Wenn wir nicht haben wollen, dann geht er weiter. Und das finde ich so ergreifend, dass der Jesus immer den Platz einnimmt, den wir ihm geben. Auf der Hochzeit zu Kana, Johannes 2, dann setzt man ihn in irgendeine Ecke, in irgendeinen Winkel. Er spielte zunächst überhaupt gar keine Rolle. Auf der Hochzeitsfeier, Maria steht da im Vordergrund, sie war eingeladen und es war auch Jesus mit seinen Jüngern eingeladen. Und er beschwert sich nicht mit keinem Wort, sondern er lässt sich dahin setzen, wo man ihn setzt und protestiert nicht, aber er wartet ab, ja, bis dann die Aufmerksamkeit auf ihn fällt und er gerufen wird, um da dieser Not auf der Hochzeit Abhilfe zu schaffen. Also ein ganz interessanter Zug des Herrn Jesus. Er drängt sich nicht auf und das endet damit, dass man ihn an ein Kreuz schlägt und ist bereit, auch dahin zu gehen, wenn man ihn verworfen hat und nicht mehr haben wollte. Dann die dritte Reaktion, gleich in der nächsten Geschichte, in Kapitel 9, Vers 8. Das war in Kapernaum, nach der Heilung des Gelähmten oder Gichtbrüchigen. Da reagiert die Volksmenge ganz anders. Sie fürchten sich und verherrlichen Gott, der den Menschen solche Gewalt oder Autorität gegeben hat. Also ihr merkt, dass gerade die Autorität des Herrn in diesen Kapiteln sehr hervorgehoben wird. Und hier ist einmal Gottesfurcht da angesichts dieses Wunders und vor allem sie verherrlichen Gott, der dem Menschen, also dem Herrn Jesus, solch eine Gewalt gegeben hat. Die vierte Reaktion in 9, Vers 11, das sind die empörten Pharisäer, die sich beschweren bei den Jüngern, dass der Jesus mit den Zöllnern und Sündern bei dem Zöllner Zachäus zu Gast waren, warum ist euer Lehrer mit den Zöllnern und Sündern? Für die unvorstellbar und ein Anklagegrund, das bei dem Herrn Jesus zu beobachten. Eine fünfte Reaktion in 9 Vers 14. Das sind die Jünger des Johannes, die einigermaßen verwirrt sind und die Welt kaum noch verstehen, als sie die Freiheit des Herrn Jesus und seiner Jünger im Umgang mit den religiösen Formen und Traditionen beobachtet haben. Und sie kommen dann und fragen, warum fasten wir und die Pharisäer oft, aber deine Jünger, Jesus, sie fasten nicht. Das war für die unbegreiflich, wie so etwas geschehen kann. Also eine ganz erstaunte Reaktion auf die Verhaltensweise des Herrn Jesus, der hier den neuen Wein in neue Schläuche gießen möchte. Eine sechste Reaktion, 9 Vers 24, die Reaktion der Trauergäste im Haus des Jairus, aus der Jesus die lärmende Menge, die da am Heulen und am Weinen und am Lärm machen waren, das waren wahrscheinlich bestellte Klagemänner und Frauen. Bitte? Und der Jesus, der jagt sie dann alle fort und sagt, das Mädchen ist nicht gestorben, sondern es schläft. Und dann die Reaktion, und sie verlachten ihn. Das ist wirklich auch erschütternd. Sie verlachten ihn. Die siebte Reaktion in 9 Vers 33, die Reaktion der Volksmenge, welche die Befreiung des stummen Menschen von den Dämonen erlebt hat. Die Volksmenge verwunderten sich und sprachen, niemals wurde so etwas in Israel gesehen. Und dann achtens, 9 Vers 34, die Reaktion der Pharisäer, die ebenso dieses Wunder gesehen hatten, die sagen, durch den Obersten der Dämonen treibt er die Dämonen aus. Könnt ihr hier etwas erkennen in diesen Beispielen? Wenn wir die Reaktion miteinander vergleichen, dann können wir sehen, wie sich abwechselnd positive und negative Reaktionen abwechseln in der Berichterstattung. Und die steigern sich. Positiv von Verwunderung zu Bewunderung und negativ von Ablehnung und Ausweisung zur Lästerung und Verteufelung Jesu. Durch den Obersten der Dämonen treibt er die Dämonen aus. Auch eine ganz interessante Darstellung. Das zeigt uns auch so ein bisschen, wie die Bibel nicht von irgendwelchen Menschen geschrieben worden ist, sondern wie der Heilige Geist hier etwas zusammenstellt, um unsere Gedanken wirklich auf den Herrn Jesus und auf seine Größe zu lenken, wenn man nur genau und lange genug hinguckt. Ich schildere es noch mal kurz, dieser Wechsel. Noch einmal. Erstens, 8 Vers 27, verwunderte Staunen der Menschen nach der Sturmstillung. Dann negativ 8 Vers 34, die Ablehnung der Menschen in Gadara nach der Dämonenaustreibung von den beiden Besessenen. Dann wieder positiv 9 Vers 8, die Volksmenge verherrlicht Gott nach der Heilung des Gelähmten. Negativ 9 Vers 1, die Pharisäer empören sich über Jesu Freundschaft mit Zöllnern und Sündern. Dann wieder positiv, die Johannes-Jünger kommen mit ihren Fragen zu dem Herrn Jesus, sehr ehrlich und offen. Dann negativ, 9,24, die Trauergäste im Haus des Jairus, sie verlachen ihn. Dann wieder positiv, 9, Vers 33, die Verwunderung, Staunen der Volksmenge über die Dämonenaustreibung des Herrn an dem Stummen. Und dann zum Schluss, achtens, wieder negativ, die schlimmste Lästerung der Pharisäer, in derselben Situation, wo auf der einen Seite die Volksmenge staunt über die Autorität des Herrn, lästern sie den Herrn, er treibt Dämonen aus durch den Obersten der Dämonen. Also ganz interessant, wie der Geist Gottes hier wirklich etwas schildert und unsere Aufmerksamkeit auf diesen wunderbaren Herrn, Heiland, aber auch Messias, Jesus Christus zu lenken. Eine weitere Beobachtung, wenn ich richtig gezählt habe, und ich muss gestehen, ich habe mich ein paar Mal verzählt und dann habe ich endlich, obwohl ich das gar nicht so furchtbar gerne tue, zu diesem Programm hier gegriffen und damit möchte ich dann auch eure Aufmerksamkeit auf einige Produkte deinem Buchladen lenken. Clever, das neue Bibelprogramm. Also diejenigen, die sich ein bisschen mit Internet auskennen, also ich kann da ganz wenig mit anfangen, aber so viel, dass ich inzwischen eine Suchfunktion entdeckt habe bei den ganzen Bibelübersetzungen. Ne? Da sind also Kommentare drin und Vergleiche, also randvoll mit Informationen und Möglichkeiten. Alles zusammen nur für 19,95 Euro. Da habe ich dann eingegeben, Matthäus-Evangelium und das Wort siehe. Und innerhalb von einer Sekunde waren alle Bibelstellen mit siehe aufgezählt. Und dann auch der Vergleich, wie viel in Markus, in Lukas und Matthäus. Und dann ist man schon überwältigt zu sehen, wie ausgerechnet hier in diesen beiden Kapiteln die meisten Betonungen auf dieses Wort siehe im Ganzen in den Evangelien gelegt werden. Also man entdeckt da eine ganze Menge. Und da habe ich dann gemerkt, dass ich mich ein paar Mal verzählt habe. Also laut Clever gibt es genau 11 Hinweise, dass wir unsere Augen aufmachen sollen, um zu sehen. Dieses Wörtchen siehe. Und wenn wir dieses Wörtchen siehe finden in den Evangelien oder manchmal auch im Alten Testament, dann, ja, dann möchte der Heilige Geist auf etwas hinweisen, bitte jetzt guckt auch genau hin, Leute, schlaft nicht ein, sondern jetzt muss ich euch was zeigen. So stelle ich mir das vor, dass der Geist Gottes das so gelenkt hat. Und das zeigt natürlich auch gleich, wie wichtig es ist, eine gute Übersetzung zu haben. Also ich bedauere alle Anwesenden, die mit der Hoffnung für alle rumlaufen oder NRÜ oder was weiß ich, was da alles für Übertragungen inzwischen gibt. Also es ist wirklich ein ganz großer Mangel und Armutszeugnis, wenn ihr keine vernünftige Bibelübersetzung hin habt. Also bitte lest Luther oder Schlachter oder Elberfelder oder auch Menge, aber verschenkt eure Übertragung weiter oder legt sie irgendwo ab. Gewöhnt euch an eine vernünftige Bibelübersetzung, denn in den Übertragungen findet ihr es überhaupt nicht, die Wörter siehe. Vielleicht hier und da mal, aber in dieser Konsequenz und entweder wir glauben an die Inspiration durch den Heiligen Geist und nehmen dann auch jedes Wort ernst oder eben nicht. Und wenn wir glauben, dass die Bibel inspiriert ist vom Geist Gottes, ja, dann müssen wir auch eine Übersetzung haben, die das deutlich macht und die jedes Wort genau übersetzt und nicht nur sinngemäß überträgt. Sonst macht Bibelstudium keine Freude, das kann ich euch sagen. Also wenn ihr mit diesen Übertragungen rumlauft, ihr werdet die Schönheiten der Bibel nicht entdecken. Auch wenn es ein bisschen Mühe macht. Bibellesen ist nicht leicht, natürlich nicht, soll auch nicht suggerieren, ist auch nicht immer spannend, es sei denn, dass man sich viel Zeit nimmt und Mühe macht und da gehen einem die Augen auf und ich finde es schade, dass heute ja suggeriert wird, dass Bibellesen fast so spannend ist wie ein Karl May oder wie ein Comic oder sonst etwas. Das ist nicht so. Da braucht man Konzentration, man braucht Wachsein, eine Helligkeit, und ein bisschen Geduld natürlich und viel Gebet. Und dann erschließen sich einem die Kleinodien, die Wunder in dem Gesetz Gottes, wo David nur staunen konnte und Gott anbeten konnte. Und der hatte ja wahrscheinlich nur die 5 Bücher Mose in Händen, vielleicht noch ein paar Geschichtsbücher. Und konnte sich unendlich freuen und Tag und Nacht über Gottes Wort nachdenken. Was hat er getan, was hat er alles gefunden in den 5 Büchern Mose damals? Also, siehe, ein wichtiger Hinweis, 11 Mal in diesen beiden Kapiteln, ich zähle einfach mal auf, Kapitel 8, Vers 2, siehe, ein Aussätziger kommt und huldigt ihm. 8, Vers 24, das zweite, ein großes Unwetter, pass mal auf, was jetzt passiert, siehe, da kommt ein großer Sturm. Und jetzt könnte man über alles dann gleich auch eine Predigt halten, was wir daraus lernen können, aber das muss ich mir jetzt kneifen. Drittens, 8, Vers 29, siehe, 2 Besessene, sie schrien, sobald sie den Herrn Jesus gesehen haben. Dann viertens, auch Vers 32b, also zweite Hälfte, siehe, die ganze Herde der Schweine, die stürzte da in diesen See hinein. Also guckt genau hin, was da passiert mit den Dämonen und mit den Schweinen. Fünftens, 8,34, siehe, wieder dieselbe Geschichte, die ganze Bevölkerung der Stadt ging zu ihm hinaus und wiesen ihn hinaus aus ihren Grenzen. Bitte mach, dass du wegkommst. Mit anderen Worten, die Schweine und die Besessenen sind uns lieber als deine Anwesenheit in unserem Land. Könnte man auch eine Predigt behalten. mit deutlichen Bezügen auf unsere Situation in Deutschland. Sechstens, 9 Vers 2, siehe, sie brachten einen Gelähmten zu ihm. Ich hoffe, dass das in euren Übersetzungen auch deutlich wird. Also ich habe mir das dick angestrichen, immer dieses siehe. Siebtens, 9 Vers 3, jetzt kommt wieder was Besonderes. Siehe, einige Schriftgelehrten sprachen bei sich selbst, der lästert. Und dann wird deutlich, wie der Jesus ihre Gedanken erkannt hat. Dann ein Hinweis wieder in 9 Vers 1, achtens, siehe, da kamen viele Zöllner und Sünder und lagen zu Tisch mit Jesus und seinen Jüngern. Da möchte der Geist Gottes uns aufmerksam machen auf dieses ja, wirklich Wunderbare, was man da sehen kann, wie der Jesus Gemeinschaft hat mit den Menschen, die von den anderen traditionellen Juden gemieden wurden. 9 Vers 18, siehe, da kam ein Vorsteher der Synagoge, huldigt ihm, ein ganz öffentlicher, starker Glaube, lege nur deine Hand auf sie und sie wird leben. 9 Vers 20, siehe, in der gleichen Geschichte eine Frau, die 12 Jahre blutflüssig war und die anderen Evangelien schildern, wie sie ihre ganze Habe ausgegeben hat und alle Ärzte nicht helfen konnten. Das schildert natürlich besonders der Arzt Lukas, ausführlich hier nur ganz kurz angedeutet. Also ein verschämter, verborgener, aber sehr starker Glaube. Wenn ich nur sein Kleid oder die Quaste, unten diese blaue Schnur, die der Israelit tragen sollte, anrühre, dann werde ich geheilt werden. Und dann 11. 9 Vers 32, siehe, da brachten sie einen stummen Menschen, der besessen war. Und das ist ja ein ganz außerordentliches Wunder, was da beschrieben wurde und was eigentlich den Juden deutlich machen musste. Das ist der verheißene Messias. Das kann sonst keiner. Also das ist auch eine ganz interessante Beobachtung, diese kurzen Hinweise des Heiligen Geistes ernst zu nehmen und hinzugucken. Dann auch interessant, das habe ich entdeckt, und deswegen, wenn auch keiner von euch hier allzu viel Nutzen hat von diesen kurzen Betrachtungen, ich selbst habe da sehr von profitiert, denn ich habe festgestellt, dass wir 8-mal lesen, was der Herr gesehen hat. Also hier werden wir auf der einen Seite aufgefordert, unsere Augen aufzumachen und nachzudenken, was passiert jetzt. Und dann lenkt uns der Geist Gottes auf das, was der Jesus gesehen hat. 1. 8, Vers 14, er sah die Schwiegermutter des Petrus fieberkrank. Er sah die Schwiegermutter des Petrus. Ich weiß ja nicht, ob Katholiken hier unter uns sind. Interessant festzustellen, dass der erste, wie man sagt, Papst oder Stellvertreter Christi verheiratet war und eine Schwiegermutter hatte. Also er sah hier eine einzelne Person, die Schwiegermutter des Petrus, dass sie Fieber hatte. Zweitens, 8 Vers 18, er sah eine große Volksmenge und macht sich, wie wir sagen, aus dem Staub, nutzt also nicht die Gunst der Stunde, wo viele ihn hören wollen, sondern er möchte mit einem Schiff weggefahren werden und in die Stille gehen. Aber er hat sie gesehen, die Volksmenge, aber er geht. Auch eine ganz ergreifende Situation, die mich immer wieder verwundert, wie der Jesus sich nicht irgendwie beeinflussen lässt von der Gunst der Stunde, sondern wirklich erfolgt dem Geist Gottes oder dem Wink des Vaters. Er weiß um die Notwendigkeit auch der Stille, wie auch der Arbeit, der Aktivität, dieser Wechsel, Spannung und Entspannung finden wir in der Natur und auch im Leben unseres Herrn Jesus. Und das ist auch ein ganz, ganz großes und wichtiges Thema. Drittens, 9 Vers 2, der Jesus sah den Glauben der Freunde des Gelähmten. Was konnte er da sehen? Na, wir können das nicht, aber der Jesus, er sah nicht zunächst einmal die Not des Gelähmten und seine Probleme, sondern er sah den Glauben der Freunde des Gelähmten, die ihn jetzt da vor den Jesus tragen. Wie schön, dass der Jesus unseren Glauben, auch wenn es um unsere Lieben geht, für die wir beten, um die wir ringen, unsere Nachbarn oder die, die wir auch als ja, krank, geistlich krank sehen und kennen, wenn er unseren Glauben sehen kann und dann aktiv wird und hilft. Auch eine ganz wunderschöne Beobachtung. Viertens, 9 Vers 4, Jesus sah nicht nur den Glauben der Freunde des Gelähmten, sondern auch die bösen Gedanken der Schriftgelehrten, was die in ihren Herzen gedacht haben, als sie das beobachtet haben. Sünden vergeben, wer kann das? Fünftens, 9 Vers 9, Jesus sah einen wohlhabenden Mann, den Matthäus, am Zollhaus sitzen. Er sah ihn. Äußerlich alles wunderbar, wahrscheinlich sehr, sehr reich, aber innerlich todunglücklich. Der Jesus sah etwas, was wir normalerweise nicht sehen, aber vermuten dürfen, wenn wir mit den Augen unseres Herrn Jesus sehen. Sechstens, 9 Vers 22, er sah die blutflüssige Frau in ihrem Glauben, aber auch in ihrer ganz, ganz großen Not. Auch eine wunderschöne, ergreifende Geschichte, die uns in drei Evangelien beschrieben wird. Siebtens, 9 Vers 23, er sah die lärmende Volksmenge in dem Trauerhaus des Jairus und jagt sie weg. Er sieht auch ja, dieses ganze Geplärr und diese äußere Frömmigkeit in Anführungsstrichen, die geheuchelte Trauer, und jagt sie weg. Und achtens, und das ist ganz am Schluss, und das ist wunderschön, Vers 36, der Jesus sah die Volksmenge, dass sie erschöpft und hungrig waren wie Schafe, die keinen Hirten haben. Ist das nicht wunderschön, wenn wir auch diese Bemerkungen hier sehen, wenn wir eine gute Übersetzung haben, was der Geist Gottes uns hier über den Herrn Jesus zeigen möchte und was wir auch lernen sollten. Und diese ganz kurzen Beobachtungen über die zahlreichen Aufforderungen, siehe in den beiden Kapiteln, das sollte uns wirklich anspornen, ganz bewusst und aufmerksam die Bibel zu lesen und nachdenken, zu studieren. Da braucht man natürlich ein bisschen Zeit dafür. Und manchmal ist es auch gut, wenn wir morgens in der stillen Zeit nicht unbedingt drei Kapitel lesen, sondern vielleicht auch nur wenige Verse und darüber nachdenken und das wirklich essen und kauen und dann etwas mitnehmen für den Tag. Also bitte lasst euch nicht unter Druck setzen von irgendwelchen Leuten, die meinen, man müsste in einem Jahr durch die Bibel rasen. Das kann man ja auch machen. Aber wichtig ist doch, dass wir wirklich etwas aufnehmen von dem, was der Jesus hier uns mitteilen möchte und wir dann auch Weisung und Nahrung und Kraft für den Tag empfangen. Also ich muss mir selbst auch immer wieder sagen, irgendwie ist das in meinem Hinterkopf drin, du musst jeden Tag drei Kapitel lesen. Und ich muss mich manchmal zwingen, das nicht zu tun, um wirklich nachzudenken über den einen oder anderen Bibelvers, was der Herr mir da sagen möchte. Ja, und dann eben die Hinweise auf das, was der Jesus gesehen hat und feststellte, das sollte uns auch zur Selbstprüfung veranlassen. Auf wen oder was sind unsere Augen gerichtet? Haben wir einen Augenblick buchstäblich für die Freuden, für die Nöte und Bedürfnisse unserer Mitmenschen oder Mitgeschwister? Genau das dürfen wir bei dem Jesus beobachten. Er sah. Auf wen oder auf was sind unsere Augen gerichtet? Ich erinnere an Randy Elkern, der einmal gesagt hat, ich zitiere diesen kurzen Satz sehr, sehr gerne, in einem ganz anderen Zusammenhang, unsere Füße werden unseren Augen folgen. Und das ist tiefsinnig. Das, was wir sehen, wird uns in Bewegung bringen, positiv oder negativ. Deswegen achte darauf, was siehst du, womit fütterst du deine Fantasie? Das wird Auswirkungen haben auf deine nächsten Schritte und auch auf deine Taten. Und wie wichtig ist das Gebet von, oder das Lied von Christian Friedrich Richter, 1676 bis 1711, ein evangelischer Pfarrer, Kirchenlieddichter und Arzt an den Frankschen Stiftungen. Darüber haben wir gestern Abend ein bisschen nachgedacht, über die Anfänge des Pietismus aus Hermann Franke. Der hat dieses Lied getextet. Herr, gib gesunde Augen, die was taugen. Rühre meine Augen an. Denn das ist die größte Plage, wenn am Tage man das Licht nicht sehen kann. Also der war Pfarrer und Arzt, eine gute Kombination. Und der hatte natürlich auch einen Blick dafür. Herr, gib gesunde Augen, die was taugen. Rühre meine Augen an, denn das ist die größte Plage, wenn man am Tage das Licht nicht sehen kann. Auch interessant, ein paar Jahrzehnte später hat ein Kollege von ihm, Johann Michael Seiler, katholischer Prägung, Bischof von Regensburg, ein ähnliches Lied getextet und hat das etwas umgewandelt, aber auch sehr schön. Herr, gib mir blinde Augen für Dinge, die nichts taugen, und Augen voller Klarheit für all deine Wahrheit. Auch das ist wahr, auch wenn er katholisch war. Aber immerhin, Er wurde bei der römischen Inquisition angeklagt, weil er ein Heretiker sei, der die Theologie durch aufklärerische und protestantische Ideen zersetzt habe. Er ist auch ein geistlicher Freund von Martin Boos gewesen, auch ein Katholik, der aber Evangelist war da in Bayern. Auch eine ganz interessante Geschichte, nur ganz nebenbei. Herr, gib mir blinde Augen für Dinge, die nichts taugen, und Augen voller Klarheit für all deine Wahrheit. Wie wahr? Ja, dann ein weiteres Thema in Kapitel 8 und 9. Und ich muss immer wieder auf meine Uhr gucken, damit ich euch nicht zu sehr strapaziere. Beispiele verschiedener Glaubensäußerungen. Und das ist ein ganz wunderschönes Thema beim Bibelstudium. Und das kann ich auch hier nur ganz kurz und knapp andeuten. Und zwar erstens der Glaube des Aussätzigen an die Souveränität Jesu. Das möchte ich nachher noch ein bisschen erklären im zweiten Vortrag, Kapitel 8, Vers 2. Ich deute das nun mal an hier. Zweitens, der demütige und außergewöhnlich große Glaube des Hauptmanns von Kapernaum. Nun, das war ja überhaupt kein Jude, kein Israelit, sondern ein Römer, der aber einen ganz erstaunlichen, demütigen und großen Glauben hat, spricht nur ein Wort und mein Knecht wird geheilt werden. Dann drittens, auch fast wieder im Wechsel, der Kleinglaube der Jünger im Unwetter. Herr, wir kommen um. Auch das wird hier deutlich in diesen Kapiteln. Viertens, der mutige, zuversichtliche und fantasievolle Glaube der Freunde des Gelähmten. Die vier, die sich was einfallen lassen. Wie kann man unseren Freund zum Herrn Jesus bringen? Sie konnten wegen der Volksmenge nicht durch die Tür. Und dann haben sie das Dach abgedeckt, diese wunderschöne Geschichte. Man stellt sich das, wenn man noch ein bisschen Fantasie im Kopf hat, vor, was da abgelaufen ist, dass plötzlich es rieselte und die Predigt des Herrn unterbrochen wurde und alle nach oben starrten und dann kam dann ein Gelähmter von Vieren getragen, auf den Bettzipfeln runtergelassen vor den Herrn Jesus. Eine wunderschöne Geschichte und welch ein Glaube wird da deutlich, der viel Fantasie hatte, einen Gelähmten zu dem Herrn Jesus zu bringen. Dann fünftens, der gottehrende Glaube des Synagogenvorstehers angesichts des Todes seiner Tochter. Rühre ihn nur an und sie wird leben. Dann sechstens, der verschämte Glaube der blutflüssigen Frau, dass selbst die unauffällige Berührung seines Kleides, seines Saumes heilen wird. Welch ein Glaube! Und wir können uns ja die Not dieser Frau und auch diese peinliche Geschichte da mit dem Blutfluss und so weiter ein klein wenig nachempfinden. Und sie wagte gar nicht, dem Herrn Jesus offen zu begegnen, sondern sagte sich in ihrem Herzen, wenn ich ihn nur anrühre, nur den Saum seines Kleides. Daraus hat ja eine Frau ein wunderschönes Lied gedichtet. Ich blicke voll Beugung und Staunen hinein in das Meer seiner Gnade. Das ist eine Auslegung, mehr oder weniger, dieser Geschichte. Dann siebtens, der flehende und gewisse Glaube der beiden Blinden, ziemlich am Ende von Kapitel 9, Vers 27 bis 28. Also auch das wäre ein ganz wunderschönes Thema, darüber ausführlich nachzudenken, was der Jesus uns hier in diesen beiden Kapiteln über den Glauben der verschiedenen Menschen mitteilt. Und dann eine letzte Beobachtung. In diese verschiedenen Szenen oder Berichte von Wundern des Herrn sind einige kurze, aber sehr bedeutende Lektionen eingestreut an verschiedene Personengruppen. Das erste haben wir in Kapitel 8, Vers 10 bis 12 an die Volksmenge, die dem Herrn Jesus folgt. Denen gibt er eine Lektion über den Unglauben des Volkes Israel und die Ausweitung des Reiches Gottes weltweit. Ich muss jetzt mal ganz kurz machen, sonst schaffst du es mit der Zeit nicht mehr. Ganz hochinteressant. Das ist ja das große Thema Reich Gottes im Matthäus-Evangelium. Und gerade auch die Verbreitung des Reiches Gottes. Dann zweitens, an zwei interessierte Nachfolgekandidaten, Kapitel 8, Vers 19 bis 22, Lektion über den Preis der Nachfolge. Da werden wir in der zweiten Stunde ein bisschen drüber nachdenken. Ganz, ganz hochinteressant. Dann wieder eingestreut drittens an die arglistigen Schriftgelehrten eine Lektion über das Thema Sündenvergebung. Viertens, und das sind nur kurze Lektionen, aber sehr prägnante, an die empörten Pharisäer, Kapitel 9, Vers 11, Lektion über die wirkliche Bedürftigkeit der Menschen und Gottes Erbarmen. Fünftens an die Johannesjünger, 9, Vers 14 bis 17, eine Lektion darüber, wie sich die Form und Inhalt des Evangeliums von traditioneller Religiosität unterscheidet. Also diese Bilder von dem Flicken und dem alten neuen Kleid und dem alten und neuen Wein und den alten und neuen Schläuchen. Ein ganz aktuelles, ganz wichtiges Thema. Kurz angedeutet, aber sehr, sehr prägnant. Und dann letztes, sechstens an seine 12 Jünger, 9 Vers 37 bis 38, eine ganz wichtige Lektion über das wichtigste und am wenigsten beachtete Gebetsanliegen, nämlich in Bezug auf Mission und Evangelisation zu beten, dass der Herr Arbeiter in seine Ernte sendet. Und genau diese Beobachtungen erläutern das, jetzt nicht nur die letzten, sondern das, was ich versucht habe, zusammenzusuchen an Kleinodien und euch ganz kurz zu präsentieren. Die erläutern das, was in Kapitel 9, Vers 35 steht. Da ist das zusammengefasst in einem Vers. Und Jesus zog umher, also durch ganz Israel, durch alle Städte und Dörfer, und lehrte in ihren Synagogen und predigte das Evangelium des Reiches und heilte jede Krankheit und jedes Gebrechen. Das ist eine Kurzzusammenfassung von diesen beiden wunderschönen Kapiteln. Ja, ich hoffe, ich habe euch ein klein wenig Hunger gemacht. Ich wage es kaum zu sagen. Oder vielleicht einfach mal aufmerksam gemacht, was man entdecken kann in Gottes Wort, wenn man sich ein bisschen Zeit nimmt und die Dinge anzumerken, zu unterstreichen, sich aufzuschreiben, darüber nachzudenken, was möchte der Jesus uns damit sagen.